Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Call ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Männer. Wir sind wütend genug für zwei Folgen und darum sprechen wir heute über Female Rage.
Genau, ihr habt vielleicht die Queer-Rassonance-Folge von letztem Monat mitbekommen. Ansonsten könnt ihr da nochmal reinhören. Ist jetzt nicht notwendig, aber ja, wir sprechen im Grunde über ja Wut und das Patriarchat und wie das Wut und Zorn hervorruft und das aber auch in Medien sein Echo findet. Also Female Rage ist da ja ein Stichwort, das gerade im Film und in Filmbesprechungen viel fällt. Aber zuvor eine Inhaltswarnung. Wir sprechen in dem Zusammenhang über sexualisierte Gewalt als reales Verbrechen, aber eben auch als Story-Element und Rezeption in anderen Medien.
Richtig. Und andererseits, im Gegensatz zu meiner ersten Ankündigung, es geht hier nicht um das Bashing einzelner Männer oder Männer generell, sondern um das Patriarchat und die Strukturen.
Ich glaube, wir brauchen keine Not-All-Men-Warnung vorwegzustellen. Dass, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann ärgert euch und arbeitet dran. Wenn nicht, dann offensichtlich. Also ich glaube, die Menschen, die uns zuhören, können und müssen damit klarkommen, dass wir sowas sagen. Und eigentlich, also es ist okay, die Erklärung zu machen, aber eigentlich sollte es dieser nicht bedürfen.
Richtig.
Aber ja, Female Rage, warum ist das ein Genre? Es gibt ja jetzt schon ein paar Hinweise, dass es daran liegt, wie die Welt so ist. Aber lass uns vielleicht einfach mal die letzten Jahre Revue passieren.
Jetzt so generell oder mehr so?
In Bezug auf?
Ja, ich meine, sehr bekannt ist natürlich die MeToo-Bewegung, die gerade im Filmbereich einiges bewegt hat, wo eben in der Film- und Serienbranche darüber geredet wurde, wie schlecht sich viele SchauspielerInnen und generell Frauen am Set, wie schlecht die behandelt wurden, wie selbstverständlich teilweise sexuelle Übergriffigkeiten gewesen sind und was sich ändern muss.
Ja, und damit einhergehend auch, dass ein nicht unerheblicher Teil des Hollywood-Systems auch zum Teil dann als eine Maschine für TäterInnen-Schutz gedient hat. Und das verändert natürlich auch Produktionsbedingungen und welche Themen auf welche Weise angesprochen werden können. Aber auch darüber hinaus jetzt, sag ich mal, in den Wohnzimmern gewöhnlicher Leute, die nichts mit Hollywood zu tun haben, hat das eine Relevanz. Also MeToo wurde ja auch durchaus verwendet, um Umstände an anderen Arbeitsplätzen anzusprechen und hat einfach Aufmerksamkeit geschaffen. Gleichzeitig wird es aber auch als so ein, das war der Moment, wo der Feminismus zu viel wollte. Man kann nichts mehr sagen, bla bla bla, Gegenbewegung reingestellt. Die ist
keine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, das ist zu viel. Das kann man nicht wollen.
Genau, das ist dann doch, glaube ich, auch ein Faktor, der auch wieder Wut hervorbringt und warum eben nicht eine gesamtgesellschaftliche Veränderung stattgefunden hat, sondern es war, man beschäftigt sich weiter damit. Dann gibt es eben auch Medien, die mit Zorn darauf reagieren, wie eben ja Männer mit dieser Offenbarung umgehen. Privatmenschen sind auch betroffen im Sinne davon, dass halt Rape Culture, also sozusagen die kulturelle Einbettung von Vergewaltigung und Schutzmechanismen darum, also TäterInnen-Schutzmechanismen in Kulturen verankert sind. Da ist der Pellicot-Prozess in Frankreich auch ein sehr symbolischer. Details, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall auch zusammensuchen. Am Wesentlichen wurde halt eine ältere Frau von ihrem Ehemann unter Drogen gesetzt und dann hat er Leute eingeladen, übers Internet im Grunde sie zu vergewaltigen. Und das war erschreckend groß und Giselle Pellicot hat sich entschieden, diesen Prozess öffentlich zu führen mit Namensnennung und allem, was eben ja oft ein Faktor ist, der nicht passiert, weil das auch sonst so erschreckend schlimme Auswirkungen hat für die Anklagenden, dass ihr Leben dadurch ruiniert werden kann. Aber sie hat halt sehr viel Zuspruch gefunden, hat auch Dinge gesagt wie, die Scham muss die Seiten wechseln. Und jetzt gerade in Europa, auf jeden Fall noch in Frankreich, ist das auf jeden Fall auch ein Wendepunkt. Als düsteres Spiegelbild kann man aber auch den Johnny Depp und Amber Heard Prozess einwerfen, wo im Grunde halt eine Täter-Opfer-Umkehr vor laufenden Kameras stattgefunden hat. Ja, genau, gerade dieser Tage ist der Prozess gegen P. Diddy am Laufen oder hat es jetzt auch seinen Abschluss gefunden, wo er nur teilschuldig gesprochen wurde für eben ja auch ein Vergewaltigungssystem, das er sich gebaut hat um seine Partys herum. Also es ist alles beängstigend und hat viele Beispiele und kommt aber auch sichtbar an die Oberfläche und zwar nicht nur durch Offenlegung und Klagen, die jetzt gerade passieren, sondern eben auch durch eine konservative Wende und Angriffe auf Menschenrechte, besonders auf Frauenrechte, die eben auch gerade stattfinden, wo Leute sagen, und das ist auch gut so, das ist die Gesellschaft, die wir wollen eigentlich noch mehr davon.
Ja, eigentlich gibt Leute, die dann sagen, wir möchten gerne zu Handmaid's Tale hin, wenn man sich das so anguckt. Und gleichzeitig haben wir einen Rahmen geschaffen an Menschenrechten bisher, wo es überhaupt möglich ist, dass solche Dinge eben aufgedeckt werden, die bis vor einigen Jahrzehnten ja nicht mal strafbar gewesen wären zum Teil.
Ja, und es ist eben auch nicht nur Menschenrechte, sondern kulturelles Kapital, glaube ich. Das, also Female Rage als Genre ist kulturelles Kapital ein wichtiger Faktor, dass eben es ein Fenster gibt, in dem all diese schrecklichen Dinge gerade in der Öffentlichkeit sind und es gleichzeitig Filme mit Frauen, die nennenswert an Produktion beteiligt sind, gibt, die eben die Wut darauf und Rachefantasien oder ja, auch einfach Aufklärung dazu auf eine Leinwand bringen können.
Richtig. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, wie wütend wir über diesen Scheiß sind. Und es gibt Leute, die das auch tun. Offen, im Rampenlicht und erfolgreich damit sind. Und ich sag mal, das ist ein Teil, warum mögen wir Female Rage? Es ist schön, das zu sehen. Natürlich möchten wir, dass sich die Gesellschaft verändert in die Richtung, dass Female Rage nicht mehr notwendig ist. Dass Menschenrechte und Frauenrechte einfach da sind und eingehalten werden und wenn sie mit Füßen getreten werden, dass man sich rechtlich vernünftig wehren kann.
Ja, ich glaube, dass mein Ideal durchaus wäre, dass es einfach nicht mehr als Female Rage notwendigerweise gekennzeichnet werden muss und dass das nichts Ungewöhnliches ist, weder in Narrativen noch in der Gesellschaft. Auch das ist ja ein Teil von Rape Culture, dass eben Wut und sich wehren von Frauen als so etwas Außergewöhnliches und ein Tabubruch dargestellt wird.
Genau, weil Frauen haben ja den Mund zu halten und zu ertragen. Das, ja. Ja, es wäre schön, wenn das eben nicht mehr in den Köpfen drin wäre. Und ja. Einfach Wut über Verbrechen sein könnte, ohne dass ein Patriarchat da steht, das einem sagt, ja, aber der Feminismus ist doch weit genug gegangen. Entspannt euch mal. Seid doch nicht wütend.
Ja, und wir können dem jungen Mann ja jetzt auch nicht sein Leben ruinieren.
Oh. Ja. Ja. Ich habe diesen Satz tatsächlich nicht nur in Medien gehört.
Ja, das ist aus der Wirklichkeit gegriffen und eben oft im Kontext von Übergriffen gegenüber marginalisierten Menschen, die dann eben als weniger wert gesehen werden als die potenzielle Karriere eines Gewalttäters.
Richtig.
Und der Wunsch nach Veränderung in der Gesellschaft bricht sich eben auch ja, teilweise in sehr wütenden Filmbahnen, teilweise auch in Fantastik, um hier das Nerd-Thema mal wieder reinzubringen, sowas.
Richtig, auch in Musik und Literatur ist das aktuell sehr relevant, das Thema.
Ja, ich würde jetzt sagen, zum Beispiel der Oscar für The Substance ist, und das ist auch so derartig nominiert wurde, das sind ja Zeichen, dass so ein Film, der eben sozusagen in die inhärente Gewalt von Hollywood-Systemen reinschaut, gewürdigt wird, obwohl es auch gleichzeitig ein Body-Horror-Film ist. Aber manchmal ist es das, was eben ein Gefühl ausdrücken kann. Es gibt eine Katharsis in dieser Darstellung von Wut, aber auch in der Darstellung der erlebten Gewalt auf einer überhöhten Ebene.
Ja. In dem Erleben von eben solchen Sätzen von wir können doch die Karriere dieses vielversprechenden jungen Mannes nicht gefährden. Diese Wut kann durch die Erfahrung der Darstellung von einem Rage-Film eine Katharsis erfahren, es kann befreiend sein. Es kann auch zum Handeln auffordern. Jetzt nicht in gewaltsam auf die Straße gehen, sondern eben ungewaltsam auf die Straße gehen und für die Rechte einstehen. Aber in erster Linie finde ich, tut solche Fantastik, tun solche Lieder, tun solche Filme gut zu schauen, sich anzuhören, zu lesen, weil es ein bisschen von dieser Wut rauslassen kann.
Genau, wie so ein Rant auch befreiend sein kann, schafft das denn auch einen gemeinsamen Moment und es wird hier angesprochen, oder das ist ein gutes Symbol, ja, so fühlt sich das an. Es ist jetzt nicht, wie exakt das ist, weil man muss jetzt auch nicht immer die ganzen retraumatisierenden Szenarien auf die Leinwand bringen, sondern manchmal ist ein Symbol auch gut, um eben den Katharsis-Teil anzusprechen, ohne eben den Schrecken komplett darzustellen. Das sehe ich halt auch eben Fantastik als ein hilfreiches Mittel für eben speziell diese Art von Film, der die Gemeinsamkeiten ansprechen soll und wo es aber eigentlich darum geht, die Wut zu zeigen, zu verarbeiten und eventuell eben auch überspitzt in der Gewaltfantasie enden zu lassen, aber eben dann zu wissen, ja, okay, das ist jetzt halt, also wie alle anderen Horrorgenres oder Actiongenres, ist das auch jetzt nicht der Aufruf, das 1:1 so zu machen, aber es zeigt halt, was da ist an Wutpotenzial und was für Fantasien eben da dann im Hintergrund stehen.
Richtig, und was aus dieser gefühlten Ohnmacht, die man teilweise dem Patriarchat gegenüber hat, entstehen kann an Gewaltfantasien und sie in Filmen und Literatur etc. rauszulassen, ist vermutlich hilfreicher für sein eigenes Leben, als damit auf die Straße zu gehen, zumindest in Gewaltform. Und ein guter Weg ist zu kanalisieren, etwas in die Richtung vielleicht auch zu schaffen.
Und es gibt auch tatsächlich jetzt in Gerichtsurteilen eine extreme Diskrepanz von Urteilen gegen und auch die Berichterstattung über Frauen, die eben ihren gewalttätigen Partner töten oder ihm Gewalt antun im Gegenzug und dann sowas wie Femiziden. Also da ist auch in der Behandlung der Polizei von solchen Verbrechen und so etwas ist eine große Diskrepanz drin und das darin dann eben irgendeine Lösung zu zeigen oder etwas zu zeigen, dass ja, der Impuls, sich zu wehren, ist nicht falsch. Das ist, glaube ich, wichtig in der Welt zu haben.
Ja. Aber wo wir bei Gewaltfantasien waren?
Ja.
Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass das dass auch Rollenspiele gerne genutzt werden können, um eben Gewaltfantasien oder auch PC-Spiele, Gewaltfantasien, um denen ein Zuhause zu geben, das ungefährlich ist. Wo man so etwas rauslassen kann und damit, solange man am Tisch niemandem wehtut, mental oder physisch, wo man das eben auf ungefährliche, auf gesunde Weise rauslassen kann. Und gleichzeitig müssen wir feststellen, in Spielgenres ist Female Rage eigentlich kaum vertreten.
Ja, also sehr wenig, nicht Mainstream. Also es gibt halt manchmal so in passenden Genres einzelne Charakter, also die dann jetzt nicht prominent die Hauptfigur sind, sondern es ist ein Thema, das am Rande angespielt wird, jetzt in größeren Spielen. Aber es gibt jetzt nicht so einen...
Das Female-Rage-Spiel.
Ja, genau. Female-Rage-Rache-Shooter gibt es wenige.
Richtig. Und auch nicht das Spiel, wo der Hauptcharakter von Female Rage geprägt ist und das so hinter sich stehen hat. Wüssten wir zumindest keins. Wenn jemand was weiß, gerne, aber uns sind jetzt keine bekannt.
Genau, wir nehmen Tipps entgegen und ansonsten liegt es daran, dass die Spiele nicht in diesem Kontext besprochen wurden, im Gegensatz zu Filmen, zumindest in jetzt unserer Gegenwart, weil eventuell wäre das jetzt auch ein Argument eins für mich zu kaufen, wenn das eben da das Level an Katharsis mir bringen kann. Aber ja, warum ist jetzt in Spielen sowohl Pen-and-Paper-Rollenspiel als auch Videospiel Female Rage so wenig zentral?
Genau, vor allem im Verhältnis zu, wie zentral es in Musik, Literatur und Filmen derzeit ist und wie viral Teile davon gehen durch Female Rage.
Genau, dass alle paar Monate im Grunde ein Titel rauskommt, der irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommt, wie es ja gerade ist.
Ja, und man hat zu fürchten, dass es daran liegt, dass als Hauptzielgruppe immer noch Männer imaginiert werden für Spiele. Wäre jetzt zumindest der erste Verdacht.
Ja, gerade wenn es eben so Shooter sind oder andere Spiele mit einem gewaltzentrierten Ansatz.
Mhm.
Und eben auch Horrorgenres und so. Die werden schon oft männlich belegt.
Ja. Gleichzeitig ist auch, dass harte Themen in Spielen noch mehr dem Gatekeeping unterliegen als in anderen Medien. Also, manche Themen werden in Spielen halt einfach weniger angesprochen.
Ja, es ist halt auch noch so ein Ding von Computerspiele werden bis zu einem gewissen Grad weniger als ein ernsthaftes künstlerisches Medium beurteilt, sondern oft eben als Simulatoren dessen, was gezeigt wird. Und dann ist eben hier der Männerrache-Simulator oder eben, weil zum Beispiel sexualisierte Gewalt gezeigt wird, dann sehr schnell der Vergewaltigungssimulator, obwohl es die halt auch gibt und dann mit einem ganz anderen Ansatz und zu Recht Aufschrei und Zensur dagegen. Aber da ist, glaube ich, auch eben tatsächlich noch halt Gatekeeping durch die wenig nuancierte Betrachtung und aber auch die Zerstörung von nuancierter Betrachtung, unter anderem durch Gamergate. Also da ist ja aktiv dagegen gearbeitet worden, dass Frauenthemen in irgendeiner Form da Platz haben können. Also das ist ja auch ein Faktor, der dem Rechtsruck gerade in den USA sehr viel beigetragen hat.
Ja. Indie-Spiele sind natürlich auch eine Option.
Ja.
In Rollenspielen kennen wir zumindest was.
Rollenspiel, ja, ist eben auch ein Weg, seine eigene Geschichte zu erzählen. Das ist, habe ich schon öfter angesprochen, dass es auch für queere Repräsentationen ein Geschenk ist, dass Rollenspiele eben für alle dasselbe Budget bereithalten. Man muss eben nur die Geschichte erzählen, kann die casten und die Inhalte und den Fokus so legen, wie man will. Das ist eben bei anderen Medien oft nicht so. Gleichzeitig muss man es halt auch mit Leuten spielen, die mitspielen. Also man braucht Leute, die da mit am Tisch sitzen. Und dann ist eben auch die Frage, was wird an den Tisch gebracht durch Spielende? Und wofür werden sozusagen speziell Spiele designt? Und ich glaube, dass viele von den Dingen, die in Female Rage-Geschichten passieren, auch in Horror- oder Action-Spielen im Pen and Paper umgesetzt werden können, ohne dass es notwendigerweise ein hier geht es ganz speziell um Female Rage als unser Zentralthema auf eine Story-Game-Art eingebracht werden muss.
Richtig, weil also gerade Actionspiele erlauben die Perspektive sehr einfach. Und dann braucht es nur die passenden Menschen, die am Tisch sitzen. Ich kenne zum Beispiel mehrere unabhängig voneinander entstandene Werwölfe-Gruppen, die nur aus Frauen bestehen. Und ich weiß, dass auch da gerne mal Female Rage gespielt wird. Nicht ausschließlich, aber auch.
Ja, Werwolf ist halt so ein Spiel, das eben auch Zorn im Mittelpunkt stellt. Also es gibt Rage ja. als eine Kernmechanik. Das ist eben auch so eine Punktwährung, die man anwendet, die man verwendet, die einen aber eben auch zu Gräueltaten als Werwolf drängen kann. Hat auch problematische Ebenen, das Spiel. Aber ich kann sehen, also für andere Leute nicht offensichtlich, aber es gibt da zum Beispiel eine Fraktion in Werwolf, die ein als Hakenkreuz angelehnte Logo hat und sehr so nazimäßig sind. Das heißt, man kann sich damit beschäftigen und dann eben. Wir haben eine Folge zu Werwölfen aufgenommen, darüber sprechen wir das im Detail. Hört es euch an, aber es gibt sozusagen auch Ansätze, wie man Werwolf Faschismus nah spielen kann. Es gibt kulturell sehr wenig Sensitivität, die da reingegangen ist beim originalen Design, jetzt auch bei der Neuauflage. Und das hat seine Folgen, aber dennoch ist es halt ein Spiel mit Zorn als ein zentrales Element und vielleicht deswegen eines, also wo Leute zu greifen, das jetzt als ihr Spiel zu wählen für Gewalt.
Für eine Female Rage-Kampagne, ja.
Ja.
Es ist eine Option, geht auch bei anderen Spielen gut. Mhm. Geht bei Settings, die darauf angelegt sind, eher Gleichberechtigung darzustellen, weniger gut.
Ja, das ist ja die Reaktion, die einige Spieler darauf haben, wie sie eben mit den Zeitumständen umgehen, dass sie sagen, nee, wir wollen da einen utopischen Ansatz wählen. Bei ja. uns sind alle Figuren gleichberechtigt, das ist auch das Setting. Und das nimmt natürlich einige Sachen raus. Und wenn es jetzt wie bei das Schwarze Auge zum Beispiel nur so kleine Nischenregionen gibt, wo man aktiv sich entscheiden muss, hier möchte ich Patriarchat bespielen, ist das halt eben, das ist halt ja. nicht dann zentral im Spiel, es ist einfach etwas, was irgendwie da ist, so als eine weirde Randoption.
Genau, und dann muss man schon sehr konkret sich da reinlehnen, um den Female Rage ausdrücken zu können, damit es überhaupt Sinn ergibt im Abenteuer, in der Welt. Und das kann man natürlich machen. Aber dann kriegt man, entweder muss man halt, wenn man das als Kampagne machen oder als ganze Gruppe machen möchte, müssen halt alle aus irgendwie so einer Region kommen und versuchen, was ändern zu wollen. Die viel näher liegende Variante ist oft, dass die Leute einfach die Region verlassen und in eine Region gehen, wo eben sie damit nicht zu kämpfen haben.
Ja, was da ja tatsächlich gibt.
Genau, richtig, die Option besteht und entsprechend muss man eben als Gruppe sich zusammenschließen und entscheiden, wir möchten hier jetzt Female Rage in dieser kleinen Region spielen, in dieser Randregion, die von allen anderen als hinterwäldlerisch angesehen wird, um das hier zu bekämpfen. Deswegen funktioniert es in Spielen, die eben andere Anlagen haben, die nicht in die Utopie-Richtung gehen, was das angeht, funktioniert es besser. Es ist einfacher und fühlt sich auch logischer an, behaupte ich.
Ja, es ist halt dann eben etwas, wo man sich mit der Patriarchat beschäftigen muss. Die Spielleitung muss das darstellen und so. Es ist halt auch eine Frage, will man das? Und was ich auch bei jetzt das Schwarze Auge zum Beispiel, bei vielen klassischen Fantasy-Spielen sehe, ist, die Charaktere haben sehr selten Bezug aus ihrem eigenen Erleben heraus. Sondern das ist dann meistens so ein, wir kommen hier rein und wir retten die Leute, für die was anderes passiert und die Grundlage ist immer so geschrieben, dass sie das im Zweifel für Geld machen, so Söldnernatur und für ein paar Groschen bin ich auch für Feminismus und so, dass sie halt aber nicht dieses jetzt handle ich aus eigener Betroffenheit oder jetzt sind wir hier in meinem eigenen Heimat, in meiner eigenen Heimatregion und jetzt sind wir hier treten gegen unsere eigene Diskriminierung ein als Tieflinge oder was auch immer. Das ist halt super selten, weil es ist halt oft diese, wir sind die Savior und wir kommen und helfen anderen und dann gehen wir, aber da ist weniger Stake drin, habe ich das Gefühl, dass in diesem Ansatz, dass es eben in der klassischen Abenteuerstruktur oft auch nicht funktioniert, das so wirklich reinzubringen, wenn die Charaktere eben nicht am Anfang auch zumindest einen Moment von Betroffenheit und Machtlosigkeit haben, weil sonst sind sie halt einfach eine Gruppe von White Knights, die reingeritten kommen, unter welches Geschlechts.
Richtig. Ja. Es ist tatsächlich auch statistisch eher selten Gruppen im Spiel zu haben, bei denen die Frauenperspektive vorherrscht. Mhm. In meinem Erleben jetzt weniger. aus seltsamen Gründen, und es ist wirklich teilweise absoluter Zufall, lande ich sehr oft in Gruppen, die 50-50 Frauen, Männer haben oder teilweise mehr Frauen.
Ja.
Und das liegt nicht mal daran, dass ich irgendwie meine Abenteuer danach aussuche oder so. Es war schon auf Conventions so, dass ich mich einfach für eine Gruppe, die mir, also ein Abenteuer, das interessant klang. Und es war einfach irgendein DSA 4 Abenteuer.
Ja.
Das klang nicht nach Frauenperspektive in dem, wie es geschrieben war. Ich hatte mich eingetragen, landete am Tisch und es war der einzige Tisch, an dem nur Frauen saßen. Ich glaube, wir hatten einen Mann in der Runde. Und an allen anderen Tischen war es andersrum.
Ja.
Alles Männer, fast, oder vielleicht mal eine Frau.
Vielleicht gab es einen unterbewussten Faktor, der irgendwie der Beschreibung ansprechend war. Das möchte ich nicht ausschließen.
Es mag sein, aber es wirkte auf uns nach totalem Zufall.
Ja, aber ich glaube, wenn es jetzt nicht so passiert, und selbst wenn man eine 50-50-Gruppe hat, heißt das ja nicht, dass die Frauen besser oder die Mehrheit da ist, dass es vorherrscht, weil wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft und Erzählmuster sind super patriarchal geprägt. Und wir hatten eingangs schon Not All Men erwähnt. Und es gibt sicherlich auch gute Beispiele für männliche Figuren in Female Rage-Geschichten. Ich würde hier zum Beispiel Fury Road erwähnen, also den Mad Max-Film, wo es ganz klar um die geflohenen Bräute geht. Und Furiosa und dann aber Max dazukommt als eigentlicher Titelcharakter und eben dennoch halt eine Unterstützung darstellt und Kompetenzen anerkennt und dessen Story eben nicht überschattet, worum es da im Kern dieser Geschichte geht.
Ja, ein sehr gutes Beispiel für jemanden, der zwar von außen reinkommt, theoretisch als ein White Knight wäre, aber dadurch, wie er damit umgeht, wie er mit den Frauen umgeht, wie er mit allem umgeht, wird er einfach nur ein Teil der Geschichte.
Ja,
und ist eben nicht der White Knight, der die anderen rettet.
Ja, und es fängt aber auch damit an, mit einem Moment der Viktimisierung bei ihm. Am Anfang, also erste Minute des Films, wird sein Auto, das sozusagen seit dem ersten Film aus den 70ern ihn begleitet, im Grunde geschrottet bei einer Verfolgungsjagd. Er wird gefangen genommen und gegen seinen Willen tätowiert. Also das ist ja auch wieder Symbol für Eingriff in körperliche Selbstbestimmung.
Ja.
Und damit ist er auf einer Ebene mit den anderen Figuren, die auch von demselben hier Warlord, Immortan Joe, viktimisiert wurden. Also da wird eine Verbindung geschaffen und ihm wird sozusagen Stärke genommen, von der man ausgegangen ist, dass er sie hat. Und gleichzeitig werden Mental Health Aspekte bei ihm aufgemacht, die ihn als Teil einer marginalisierten Gruppe kennzeichnen. Und ab dem Moment funktioniert es auch mehr auf Augenhöhe, wie er mit den anderen umgeht, weil er eben nicht ohne Betroffenheit geblieben ist, sondern Symbole gefunden wurden und Möglichkeiten, die Figur auf die Weise einzubinden. Ich glaube, das ist auch was, wenn man eben wirklich so eine Betroffenheit am Rollenspieltisch herstellen will, notwendig sein könnte.
Ja, ein mit auf eine Ebene bringen, in irgendeinem Sinne, mit den Personen, die betroffen sind. Dass man Identifizierungsmomente hat. Dass man eben nicht von oben, aus einer anderen Perspektive auf die Leute hinabschaut, sondern ja, auf Augenhöhe eben mit den Opfern sein kann.
Genau, und nicht aus Mitleid, genau.
Richtig.
Oder nicht nur. Und ja, zum Beispiel Maxine hat auch eine Szene, wo eben sie auf die Hilfe von Männern zurückgreift und die helfen ihr halt eben, den Verfolger loszuwerden und stellen ihr im Grunde eine Auto, also eine Schrottpresse zur Verfügung.
Was ich besonders daran finde, ist eben, dass gerade in Female Rage Fantastik, in welcher Weise auch immer, ist es sehr oft, dass eben Männer nicht als die müssen verführt werden, damit sie helfen oder dergleichen. Das gibt's ja auch, dieses typische Bild. Männer müssen verführt werden und müssen manipuliert werden von den Frauen, um sie auf deine Seite zu kriegen. Und in dem aktuellen Female Rage hast du es eben sehr viel, dass Männer auch Verbündete sind. Einfach aus Prinzip, aus dem Sehen heraus, was passiert, sind sie einfach Freunde und Verbündete.
Ja, aus dem Anerkennen von Menschlichkeit ihres Gegenübers.
Richtig.
Und dass das eben nicht das Normale ist, das abzusprechen.
Ja, und das ist etwas, was pervers ist, dass man es herausstellen muss, dass das eine Neuerung ist. Und dass es etwas ist, das in gerade Female Rage-Thematik natürlicher wird.
Genau, aber ich finde es angemessen, sozusagen sich Gedanken darüber zu machen, was das für die Struktur von Rollenspielabenteuern bedeutet und wie sehr von außen Hilfe erzählen eben auch begrenzt ist in der emotionalen Tiefe, die es erreichen kann. Mhm. Und ob man vielleicht nicht mehr darauf reinzoomen sollte, dass es eben doch einen Story-Gaming-Ansatz gibt, der hilfreich ist, um speziell diese Geschichten erzählen zu können. Und meine Antwort wäre ja, ist da ist noch was drin, Potenzial.
Absolut. Ich spiele auch aktuell eine Kampagne, wo der Blickwinkel bei uns gewechselt hat. Mhm. Also es hat angefangen mit, wir kommen irgendwo hin und Dinge passieren und wir gehen als Retter rein. Wir wurden um Hilfe gebeten und gehen rein, um zu helfen. Aber es ist sehr schnell umgeschlagen, weil sobald wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, wurden wir quasi in den Blickwinkel genommen als, die sind eine Gefahr. Und dadurch wurden wir, unsere Familien, unsere Heimat, unser Privatleben wurden angegriffen und mussten von uns beschützt werden. Das heißt, es gab eine Umkehr, wir waren nicht nur die Retter, die reinkommen, um zu helfen, sondern dann wurden wir auch sehr schnell zu den Opfern von dem, was geschieht. Und mussten anfangen, uns zu wehren. Und dieser Blickwinkelwechsel hat auch unglaublich viel mehr Emotionalität reingebracht in das Rollenspiel.
Ja, wollen wir über ein paar Indie-Beispiele sprechen?
Aber gerne.
Ja, ich spiele gerade mit Leuten vom 3P Off-Camera Bluebird Sprite. Das ist ein Horrorspiel, wo ja der Horror sich aus im Grunde der Frauenrolle zieht. Also man spielt eben die Braut von Blaubart, eben wie im Märchen ein Serienmörder, der seine toten Frauen in einem Schrank hat. Und man geht los und erkundet das Haus, während der Ehemann gerade weg ist, den man frisch geheiratet hat, und findet dann Dinge über ihn heraus. Und das Ganze wird eben auch sehr Horror erzählt und man spielt gemeinsam die Braut, nämlich verschiedene Aspekte dieser Figur, so im Grunde aus der Psychologie Teilearbeit, dass man eben hier zum Beispiel die Fatal hat und die Mutter und so, dass eben Aspekte der Figur sozusagen eigene Fürsprechende haben und das sind eben jeweils die Spielenden und dann steuert man gemeinsam die Braut und trifft da Entscheidungen, die man eventuell bereut. Und es geht auch nie gut aus. Es ist kein Spiel, wo man sozusagen eine Rachefantasie bekommt, sondern man bekommt eben den Horror von häuslicher Gewalt und Rollenerwartung und so präsentiert. Also sehr düster, aber ich finde es eben ein Spiel, das nicht davor zurückschreckt, das Patriarchat in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist auch sehr gut geschrieben, um die Spielleitung da darauf vorzubereiten, das eben darzustellen und wird dann so auf so einer fast In-Gaming-Ebene als Komplize angesprochen.
Ja, du hattest mir ja, als du es das erste Mal entdeckt hattest, das Spiel mir auch erzählt und ich war sofort, das klingt total cool, ich werde das niemals spielen. Und daraufhin hat Jasmin mir netterweise das Buch ausgehändigt und ich konnte ein bisschen drin rumblättern und die Spielleitungskapitel ansehen. Und erstmal, das Buch ist wunderschön. Es ist absolut schöne, großartige Handarbeit. Es ist großartig geschrieben, ein Meisterwerk. Und es ist absolut grauenhaft, was den Horroraspekt angeht. Und deswegen möchte ich es auch nicht spielen. Aber ich kann es absolut wertschätzen und finde es toll, dass es existiert. Ich weiß nur, es würde mir mental nicht gut tun, das zu spielen.
Was absolut fair ist. Also ich glaube, das ist ein Spiel, das sich all seine Inhaltswarnungen verdient hat. Aber ja, eine derer, die daran mitgemacht haben, hat ein weiteres Spiel geschrieben, wo das Patriarchat sehr im Zentrum steht, nämlich Sarah Doom hat Velvet Glove geschrieben. Und da versetzt man sich in eine Mädchengang der 70er Jahre und die konfrontiert eben auch das Patriarchat dadurch, dass sie halt marginalisiert sind und in Armut leben und mit Gangstern konfrontiert sind. Und man kann im Spiel sozusagen Schaden bekommen, also Angst ansammeln. Und die kann man nur abbauen, indem man im Grunde das Patriarchat in irgendeiner Form konfrontiert. Also sozusagen, um sich zu heilen, muss man das Patriarchat konfrontieren auf verschiedene Arten. Man würfelt eben auch da drauf. Und das Spiel wird besser, wenn die Spielleitung auch eben bereit ist, da in die schmutzigeren Seiten der 70er Jahre reinzugehen und auch unsympathische NSC darzustellen, die halt ja sowas tun wie von Teenagern sexuelle Dinge einzufordern oder zu erwarten. Und das macht das Spiel halt auch nicht super einfach, aber es ist viel mehr auf Agency der Spielercharaktere raufgesetzt als Bluebeard's Bride. Also es ist, das Ende steht nicht fest und man kann es sehr exploitation-mäßig spielen und auf Rachefeldzüge gehen, wenn man eben Lust dazu hat.
Ja, und das habe ich auch mitgespielt und sehr gerne gespielt. Das kann sehr viel Spaß machen, sich in die Konfrontation reinzulehnen. Aber ich glaube, von mir kann man auch nichts anderes erwarten, als dass ich, wenn es um mein Spiel geht, das Patriarchat zu konfrontieren, dass ich sofort Ja schreie, ist, glaube ich, kein, wundert, glaube ich, niemanden.
Nee, aber das ist ja auch, warum das Spiel geschrieben ist. Das wurde ja nicht geschrieben, damit Leute sich schlecht fühlen und daran erinnern, dass die 70er Jahre eine schlechte Zeit waren, sondern eher so, nee, hier ist auch ein Vehikel, um solche Geschichten auf eine ja feministische Weise zu erzählen und seine Katharsis zu finden. Also da, deswegen finde ich das Spiel halt sehr griffig und ich würde sagen, die 70er Jahre Exploitation-Ära war auch eine der ersten, in der Female Rage so präsent wurde als eine Motivation für Figuren, damals oft noch von männlichen Regisseuren, aber eben auch nicht nur verfilmt. Und das ist entsprechend, glaube ich, auch ein Zeitgeist, der sich dafür anbietet.
Die 70er waren ja auch der Zeitpunkt, wo sexuelle Belästigung überhaupt als richtig Begriff und als Konzept anerkannt wurden.
Genau, es hat einen Begriff gefunden, deswegen konnten Leute drüber reden. Das ist auf jeden Fall ein großes Element in dem Zeitgeist drin, dass es plötzlich eben also sowas als Wort gab und gleichzeitig eben auch ja
überhaupt anerkannt wurde, dass es ein Ding ist. Nicht nur das Wort wurde erfunden, sondern auch einfach die Frauen haben die Anerkennung gefunden, dass sie mit diesem Problem zu kämpfen haben.
Genau. Also es ist eine Realität geworden durch Worte und durch eben auch Repräsentation in Medien. Und gleichzeitig Feminismus hat da auch wieder Aufschwung erhalten. Es war also die zweite Welle, wo eben ja auch viel um Dinge wie Rape Culture sich Gedanken gemacht wurde, wo auch diese Begrifflichkeiten herkommen. Also das hat da auch seine Anfänge genommen oder Weiterentwicklung aus den 60ern. Und fürs Kino bedeutet es auch, dass der Hays Code weg war, dass eben extremere Inhalte oder weniger politisch korrekte Inhalte gefilmt werden konnten. Das bedeutet eben, man konnte auch eben Gewalt zeigen und Rachefantasien, ohne dass die Figur am Ende sozusagen etwas Schlechtes erleiden musste, wie es im Noir-Film war, sondern man konnte all in, das ist eine Protagonistin und die ist wütend und jetzt rächt die sich. Das ist halt eine Storyline, die man in den 50ern nicht hätte erzählen können.
Mm. Ja, in den 50ern war es halt, ein Mann erfährt, dass eine Frau leidet und der Mann rächt sich.
Genau, weil das ist angemessen.
Ja, und die Frau, die darf nur leiden. Und am Ende hat sie gefällt, besser zu gehen, egal was der Mann erreicht.
Die ist dankbar, dann muss sie ihn heiraten oder zumindest Sex anbieten. Genau. Den man nicht sieht, weil es der Hays Code. Mhm. Ja, es ist halt durchaus beängstigend wahr. Mhm. Aber ja, die 70er haben halt legendäre Filme hervorgebracht, wie zum Beispiel Lady Snowblood, von dem sich dann Kill Bill sehr, sehr viel bedient hat, also japanischer Film, Eastern, sehr sleazy auch, aus einem, also es basiert auf einem Comic, das in dem Playboy-Abklatsch in Japan erschienen ist und ist halt so eine klassische Rachegeschichte mit einer Frau, die in diesem Fall für Rache geboren wurde in einem Gefängnis und ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet hat und die dann loszieht, um sich an den Mördern ihrer Eltern zu rächen. Das ist die Geschichte. Darum geht's. Und ja, das ist halt also ein Meilenstein. Dann tatsächlich Rape- und Revenge-Filme, I Spit in Your Grave und andere, da ist Last House on the Left, da geht es ja tatsächlich darum, dass eben eine Vergewaltigung oft auch auf eine unangenehme Weise gezeigt wird, aber ja, das Opfer sich danach rächt. Mhm. Und das waren halt eben Filme, die sehr in diesem Exploitation-Ding drin waren, aber sie haben das Thema halt auch gezeigt und sie haben es als nicht nur Motivation für einen Mann gezeigt, sondern auch die Auswirkungen und den Horror, den das für eine Frau bedeutet. Das ist halt etwas, was vorher nicht so sehr dieses cineastische Bildsprache hat. Also wenn man das vorher jahrelang nicht zeigen konnte und dann jetzt in einem Horror zumindest Leute versuchen, damit umzugehen, gelingt nicht immer. Und ich möchte die Filme jetzt auch nicht als hier Gas- und Meisterwerke oder es ist okay, dass die das so gefilmt haben, wie sie es gefilmt haben, verteidigen, aber das hat eben einen Wert, gehört aus diesem Zeitgeist, dass dieses Thema angesprochen wird und dass in diesem Fall auch dann Wut und Rache und Gewaltexzess als eine legitime Reaktion darauf einem Publikum präsentiert wird. Mhm. Und da haben sich auch Leute wiedergefunden. Also es ist nicht so, als hätten das nur Sleazy Männer geguckt, um sich an den Vergewaltigungsszenen irgendwie zu ergötzen, sondern das haben Leute auch geguckt, die mit der Protagonistin mitgelitten haben und dann bei ihrer Rache mitgefiebert.
Ja, ähnlich wie bei Carrie. Mhm. Auch großartiger Film aus der Zeit. Einer der wenigen, ich sag mal, True-Horror-Filme, die ich, und zwar aufgrund dieses Rachemotivs, sehr gefühlt habe. Weil es eben nicht damit endet, dass die Frau schreiend ermordet wird, sondern dass die Frau die ist, die schreienden Opfer vor sich hertreibt, während sie Rache nimmt an ihnen.
Ja, und heute wäre Carrie halt eine X-Men-Origin-Story und damals war es ein Horrorfilm.
Ja, korrekt. Ja. Aber es ist eben auch als Horrorfilm gefilmt. Die Elemente sind da.
Ja, natürlich ist es ein Horrorfilm, aber er greift, also ist auch ein sehr nuancierter, finde ich. Also er greift Ursachen auf, wie eben religiöser Wahn oder auch die Rolle von Religion in der amerikanischen Gesellschaft. Gleichzeitig die Überforderung der LehrerInnen und auch die Mitschülern als Personen kommen halt mit einer Tiefe und einer Empathie rüber, die den Horror dann eben echter macht. Wenn das alles Karikaturen wären und sie nur Karikaturen Gewalt antut oder wenn Carrie eine Karikatur wäre, die keine Tiefe hat, dann wird der Film nicht so sehr funktionieren, wie er es gerade tut. Und deswegen schätze ich den zum Beispiel als einen, der sich gut erhalten hat.
Absolut. Richtig, das ist auch ein Film, der eben, glaube ich, weiterhin gut trägt. Weil nichts, was gezeigt wird, ist etwas, was unvorstellbar wäre oder wie eine Karikatur wirkt in der heutigen Welt. Man kann sich die exakt gleichen Sachen in modernerer Optik vorstellen, dass die in irgendeinem amerikanischen Nest wieder passieren. Das ist halt alles, also der hat sich wirklich gut gehalten, was zum Teil kein gutes Zeichen ist, aber andererseits auch ein Qualitätsmerkmal des Films ist.
Ja, und wenn wir halt so die Progression angucken, wir haben eben die 50er Jahre und davor, wo eben eher Gewalt an Frauen als Motivation für männliche Wut und Rache wahrgenommen wird. Dann haben wir mit den 70ern eben weibliche Wut und Rache wird als ein Motiv aufgegriffen, aber oft sind die AutorInnen und RegisseurInnen eigentlich Autoren und Regisseure. Also das ist halt eben doch sehr viel noch in Männerhand. Und wie wir jetzt durch MeToo-Enthüllungen und so wissen, Hollywood ist...
War das Set vielleicht auch gar nicht so frauenfreundlich?
War das Set nicht so... Genau, das ist eben auch so, dass oft auch das Filmen von so Szenen sexueller Gewalt extrem belastend für die Darstellenden war, aber das nicht anerkannt wurde, weil das eben für andere noch als ein Story-Motivator wurde.
Und man weiß, dass es bis in die 90er, Anfang 2000er auch weiter so gemacht wurde.
Wenig Intimacy-Koordination oder irgendwas in die Richtung.
Genau, ohne psychologische Begleitung oder irgendwas wurde es einfach von den Schauspielenden verlangt, das zu spielen, egal was das mit ihnen psychisch gemacht hat.
Ja, gibt da ja auch eine Geschichte von dem Spike-Darsteller von Buffy, der sozusagen noch heute daran knabbert, dass er im Grunde ein Vergewaltiger spielen musste und dass er diese Rolle gebracht wird, dieses Mindset, dass es für ihn belastend ist. Also da
genau, dass er das, er hat auch versucht, sich zu weigern, und wurde quasi vertraglich, anwaltlich gezwungen, und konnte sich quasi finanziell nicht leisten, das nicht zu spielen. Und hat dann als Folge daraus eben jahrelang Therapie gemacht und schreibt seine Verträge jetzt anders.
Ja.
Also er hat danach kein in jeden Vertrag reinschreiben lassen, dass er sowas nicht spielen wird.
Ja, und Carrie Fisher macht jetzt auch kein Hehl daraus, dass sie das Sklavin-Leia-Outfit nicht so gut fand. Und gibt ja ein berühmtes Interview, wo sie gefragt wurde, wie sozusagen man das seiner Tochter erklären soll, dass sie da jetzt so angezogen ist. Und dann sagt sie, ja, eine Riesenschnecke hat mich dazu gezwungen, das anzuziehen, dafür habe ich ihn erwürgt.
Ja, denn so geht man mit dem Patriarchat halt um.
Das ist einfach so als Nerd-Popkultur zwei Beispiele, wie auch die Darstellenden eben unter so Szenen sexueller Gewalt jetzt nicht notwendigerweise alle leiden, aber viele doch gelitten haben und zumindest da sehr undifferenziert mit umgegangen wurde.
Ja,
Und
und MeToo hat einiges verändert, was das angeht.
und ich habe das Gefühl, dass jetzt eben gerade auch im mainstreamigeren Bereich mehr Regisseurinnen und Autorinnen ja tatsächlich viel mehr Rage-Geschichten erzählen können und auch im Genrefilm halt die Möglichkeit haben, sowas zu machen, der ja oft nochmal auf eine andere Art als Männerdomäne gilt. Und ein Mann hätte halt keinen Substance machen können, wie Coralie Fagé das getan hat.
Entsprechend das gegenwärtige Female Rage Revival hat eben Frauen auf allen Positionen. In der kreativen Leitung, in den darstellenden Rollen, in der ausführenden Rolle. Und das fühlt sich oft nochmal anders an, oft nochmals anders an.
Ja, also man merkt es, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen über Tropes und Filmbeispiele, ein paar haben wir ja schon genannt, aus den letzten Jahren rübergehen. Also was für Erzählungen sind in Filmen gerade präsent? Und da ist halt Rape und Revenge, manchmal auch nur Revenge, tatsächlich noch ein Ding. Mad Max Fury Road zeigt halt eben keine Vergewaltigung, aber es impliziert, dass das da
Ja, auf jeden Fall.
passiert
Also, es
ist.
ist ja schon.
Das ist
Es ist
offensichtliches Text.
offensichtlich. Ja. Es ist kein Subt. Es ist nicht mal Subtext. Es ist einfach Text.
Aber es ist eben etwas, was nicht als eine Szene gezeigt werden muss.
Genau, weil es wird aus dem Rest absolut klar.
Genau, und dann kann man eben sich auf den Racheteil konzentrieren. Genau, ansonsten, was gibt es da noch an Beispielen aus letzter Zeit? Blink Twice würde ich nennen. Das ist ein Film über, ja, im Grunde so eine Partyinsel, wo ein Milliardär Leute einlädt, ist düster. Also da werden sie unter Drogen gesetzt und dann finden sie es aber raus und rächen sich. Und das ist schon ein fast klassisches Beispiel für einen Rape and Revenge-Film, aber eben modern. Mit Zoe Kravitz als Autorin und Regisseurin. Die wollte den Film ursprünglich Pussy Island nennen, aber wurde dann wurde ihr nicht durchgehen gelassen. Aber im Herzen ist das ein Film, der Pussy Island heißt. Und ist aber auch ein eher düsterer Film, der am Ende nicht nur halt, also der erzählt halt eine Rachegeschichte, aber zeigt dann auch, wie eine Figur sozusagen ihre Möglichkeit aufgibt, gesamtgesellschaftlich was zu verändern und offen zu legen, um selber Macht zu erlangen und Teil des Systems zu bleiben oder zu werden. Und das hat man selten, dass es eben dann nochmal die Kritik einbringt, dass sozusagen individuelle Aktionen und Rache an Einzelpersonen das System nicht verändert.
Ja.
Dafür, wie düster ist, ist es auch unterhaltsam, aber ihr wisst, was ihr kriegt, jetzt, wo ich es gesagt habe. Und ja, Zoe Kravitz hängt, die ist halt eine Tochter von einem Prominenten, die kennt die Gesellschaft und zu dem Zeitpunkt war halt noch keine Anklage gegen Diddy am Laufen, deswegen wird er nicht erwähnt. Es ist ein Film über eben die Epstein-Insel und über Diddy-Partys und klares MeToo und Skandale der letzten Zeit, Echo. Das keinen von denen gesehen, glaube ich. Also Blink 2 ist auf jeden Fall nicht.
Ich habe Blink Twice nicht gesehen. Ich habe auch die anderen, die wir für den, also Mad Max Fury Road habe ich gesehen.
Ja, genau. Und wahrscheinlich auch, weil Mad Max Fury Road einen anderen Ansatz wählt als das.
Ja.
Oder hättest du jetzt Lust, Bing Twice zu sehen, wenn ich es.
Nicht zwingend. Ja. Würde ich, glaube ich, nicht auf meine Liste setzen. Ja. Mad Max, ich meine, ich habe die alten Filme eh auch alle gesehen. Mhm. Die alten Mad Max-Filme. Und habe mich sehr über den neuen Ansatz eines Mad Max-Films gefreut. Dass eben die weibliche Perspektive in den Vordergrund rückt.
Ja.
War großartig. Und dann eben trotzdem als Mad Max-Film, wo es eben um.
Wo er vorkommt.
Wo er fortkommt und wo es, wo Autorennen und Dings eben eine große Rolle spielen, diese Kämpfe auf den Autos und so, was ja in vielen Mad Max-Filmen in irgendeiner Weise vorkommt.
Ja.
Also vom Kern her diesen gesellschaftlichen Kampf auch weiter mit drin hat. Ja, hat mir Spaß gemacht.
Ja, und ist auch ein Film, der durch bis zu einem Grad dann auch ein Female Gaze dadurch mitbringt, dass hier Meryl Sixel, die auch Oscar-prämierte Schnittmeisterin, diesen Film halt so sehr geprägt hat durch den Schnittrhythmus und ähnlich ist Blink Twice halt auch einer, der Female Gaze im Film hat, was halt eben erschreckend ist in Szenen, wo Gewalt passiert, aber eben auf eine andere Art halt auch vieles offenbart über die Figuren und das Setting und wie es eben auch bedrohlich wirkt und ja, es macht auch was aus, wer die Kamera bedient, wer den Schnitt macht, wer da am Ende die Einstellung auswählt und welche Perspektive gezeigt wird und ja, ich würde auch noch mal kurz Balkonets erwähnen aus dem Rape and Revenge Genre, weil es ein französischer Film ist, der nach Pellicot entstanden ist und da geht es ja im Grunde um drei Freundinnen, die ihrer Wohnung rumhängen und alle mit sexualisierter Gewalt irgendwie konfrontiert werden und es kommt dann dazu, dass sie halt zu eine Szene gibt, wo halt sie zu Nachbarn eingeladen werden, da ein bisschen Party machen und dann bleibt eine zurück bei dem und am nächsten Morgen stellt sich raus, der hat ihr sexuelle Gewalt angetan und sie hat ihn getötet. Dann müssen sie eben im Grunde von seinem Geist verfolgt diese Leiche loswerden und das Ganze ist eben so eine, ja, Sommerhitze, die sehr viel, ja, einfach so eine schwüle Sommeratmosphäre aufbaut und Druck aufbaut und gleichzeitig sehr viel mit Voyeurismus arbeitet aus verschiedenen Perspektiven, dass sie vorher halt aus dem Balkon in seine Wohnung gucken und dann da die Angst haben, dass sie beobachtet wurden von anderen Balkons und solche. Also Gaze spielt da eine große Rolle. Fand ich also einfach auch erwähnenswert, dass er eben ein französischer Film ist, der deren spezielles Thema da aufgreift und auch ziemlich direkte Referenzen auf Pellicot kommen da auch noch vor. Also das ist, ja. Und das Fantastik-Element hier ist, dass eben die sozusagen die Geister noch drumherum hängen. Ob das jetzt tatsächlich Geister sind oder Visionen, wie eine sich einbildet, dass
So Schuldgefühle-Versionen oder so.
Genau, dann bleibt der Film unklar. Ja, Promising Young Woman würde ich noch erwähnen. Das ist einer, der dieses, man verführt Männer, damit sie was machen, umdreht, weil sie verführt Männer, um sie in kompromittierte Situationen zu bringen, sich für ihre sozusagen daran zu rächen, dass diese Männer alle ja, Vergewaltiger sind.
Ja, alle sexuelle Gewalt nutzen, um ihre Position zu stärken.
Ja, genau. Aber es gibt auch andere, also es muss nicht Vergewaltigung im Mittelpunkt stehen für Female Rage. Es gibt auch einfach die Good-For-Her-Filme, wo eine Protagonistin Unmoralisches tut, aber man gönnt ihr den Erfolg, weil sie Patriarchat als mitgibt.
Ja, und weil sie eben für gewöhnlich merkt man, dass sie in einer Position ist, wo sie sonst oft den Kürzeren zieht durch das Leben im Patriarchat.
Genau, wo man ihr, und die, ja, wo die Bösewichte, die Antagonistinnen auch dafür stehen, symbolisch.
Ja.
Hast du Beispiele, die dir einfallen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, eines der älteren Beispiele sogar ist für mich Easy A.
Der Highschool-Film mit Emma Stone, als sie noch in dem Alter war, als sie Highschool-Filme gemacht hat. Also keiner der ganz Neuen.
Keiner der ganz Neuen, aber tatsächlich ist mir der gleich mit eingefallen, weil es eben ein ist, es ist schwer zu beschreiben, finde ich. Sie nutzt eben die Rolle des leichten Mädchens, um Ansehen zu bekommen, bekommt natürlich auch gleichzeitig Verachtung gezeigt, aber ist dann so ein Ding von, ist der Ruf schon ruiniert? Kann man sich andere Dinge leisten und anderes Verhalten leisten? Und bekommt seltsamste Anerkennungen und es ist eben ein Spiel mit diesem ganzen Highschool-Patriarchatsverhalten, wie Mädchen sich zu verhalten haben und wenn sie das nicht tun, was sind die Folgen? Und es ist aber gleichzeitig auch ein Film darüber, wie man daraus selbst eben Selbstachtung und Empowerment erhalten kann.
Ja, gegen Slutshaming und auch eben die Mechanik, die er offenlegend, das ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und Emma Stone hat das Thema ja auch durchaus wieder aufgegriffen, zum Beispiel jetzt letztens in ihren Zusammenarbeiten mit Yorgos Lanthimos, also Poor Things und Kinds of Kindness, da ist Female Rage durchaus auch präsent auf unterschiedliche Arten. Ja, ich könnte jetzt Maxine nochmal nennen, habe ich schon getan.
Genau, war schon drin.
Genau, basically Pornodarstellerin, möchte seriös werden, die so Horrorfilme mitmacht. Und ihre Vergangenheit holt sie ein und sie, ja, sozusagen wehrt sich dagegen, praktisch vereinnahmt zu werden. Und das auch durchaus mit Gewalt drängt sie in den Mainstream und schafft sich einen Platz. Und sozusagen, wer ein Star werden will in Hollywood, der muss halt sozusagen bereit sein zu kämpfen wie ein Final Girl in einem Horrorfilm. Das ist im Wesentlichen die Botschaft, dass alle prominenten Frauen im Grunde Final Girls sind, weil so viel Schlimmes drumherum passiert, dass sie eben das überstanden haben müssen, um überhaupt an dem Platz zu sein, prominent zu werden.
Wir hatten noch Birds of Prey, wollten wir noch nennen.
Birds of Prey, genau.
Birds of Prey. Ein Film über Harley Quinn, die sich sehr gewaltsam durch die Unterwelt boxt. Mir teilweise von der Gewaltdarstellung fast ein bisschen viel, aber durch die Darstellung, wogegen sie sich wehrt, auch wieder angemessen.
Ja, also die Suicide Squad-Filme sind ja auch alle sehr gewaltsam und hier ist es halt eben ja mal von einer Frau gedreht und Margot Robbie natürlich auch, hat ja auch sehr viel kreative Kontrolle über Harley Quinn als Figur übernommen und ist halt mal ein Comicfilm, den ich im Female Rage-Genre verorten würde. Das ist selten genug.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man sich den anschaut und den Female Rage nicht spürt, dann hat man was falsch gemacht.
Jetzt eher wegen der Darstellerin, aber auch sonst. Fantastischer Film, Loveless Bleeding. Ja, eine lesbische Liebesgeschichte und Erotik-Thriller. Spielt halt auch so 80er, 90er Jahre in der Wüste. Eine Bodybuilderin kommt in so ein Fitnessstudio rein, verliebt sich da in die Angestellte, strandet dann in diesem Kaff und der Vater der ihrer Geliebten ist halt der örtliche Verbrecherboss und das führt zu allerlei unangenehmen Problemen und es gibt da auch Fantasiesequenzen und überhöhte Darstellungen von Dingen, die eben nochmal drüber hinausgehen und ist halt ein Film aus ja lesbischer Perspektive auf dieses Genre nochmal, was eben nochmal eine andere Art von Love Interests und Dingen erlaubt. Und ja, Katie O'Brien und Kristen Stewart spielen sehr fantastisch. Rose Glass ist sowieso eine Regisseurin, die ich sehr hoch schätze. Insofern auch ein guter Film, um die Spirale der Harmlosigkeit jetzt noch ein bisschen weiter zu drehen vom Bodybuilding-Wettbewerb. Es gibt ja auch immer diese so Wettbewerbsgeschichten und solche.
So Sportfilme einfach, und sowas in die Richtung.
Genau, irgendwie so, hier Mädchen setzen sich gegen Widerstände durch und weiß, die Standards sind für sie höher und sie erleben dann im Grunde einen Erfolg und sie sind dabei nicht mal wirklich unmoralisch in der Regel, sondern verstoßen nur gegen Konventionen.
Ja, schlimm genug. Ja, und da gibt's auch einige Filme, diesmal nicht nur alles Fantastik.
Ja, wir haben ja vorher auch Fantastik ausgewählt, aber ja. Ich würde mal anfangen, da gibt es dann auch durchaus biografische oder dokumentarische Sachen, sowas. Nikki de Safaya habe ich jetzt gesehen, das ist eine Künstlerin-Biografie eben über eine Künstlerin im Mid-Century, die ihre Wut und ihre Erlebnisse in Bilder fasst. Unter anderem hat sie halt Schussbilder gemacht, also Bilder, wo die fertig wurden, indem sie auf die Leinwand geschossen hat. Und der Film startet im Grunde mit der Frage, sozusagen, was motiviert eine Künstlerin, auf ihre eigene Leinwand zu schießen, sozusagen? Was ist sozusagen die Intention dahinter? Und was hat sozusagen, welche Wut hat sich da angesammelt, die sich da jetzt Bahn bricht? Und der Film erzählt einem das eben als eine Künstlerin-Biografie. Das fand ich sehr passend, weil sie eben auch, die Schussbilder sind halt Female Rage in, ja, der bildenden Kunst. Und was mir auch gefallen hat, ist zum Beispiel COPPA 71. Das war eine Dokumentation über die vergessene Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen von 71, die von der FIFA nicht anerkannt wird, aber dennoch das Frauensport-Event mit den meisten Live-Zuschauenden ist bis heute, weil sie das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt ausverkauft haben. Und in der Doku sieht man halt unter anderem Wut auf FIFA und entwickelt selber eine, aber man sieht auch eben Frauen, die einfach hart Fußball spielen und wie halt ein Spiel abgebrochen werden muss, weil alle vom Platz gestellt, also weil zu viele vom Platz gestellt wurden und eine Mitspielerin, die von ihren Teammitgliedern mit dem Zorn Gottes verglichen wird. Und so, also man kriegt halt auch mit, dass eben diese Sportfiguren, also Charaktere auf dem Platz eben auch genauso wie Männer differenziert sein können. Und das fand ich einfach eine gut gemachte Sportdoku, die dennoch zu Wut anlädt.
Etwas kleines bisschen weniger wütend, aber dafür gerade auch wieder so aktuell, ist der Film Mädchen, Mädchen. Es gibt aktuell die Wiederauflage im Kino, die sich wohl teilweise sehr nah an die Version von 2001, glaube ich, war es, hält. Die ich damals übrigens mehrmals im Kino gesehen und sehr gefeiert habe. Die aber aktualisiert wurde. Mit dem A, dem Internet, aber B, auch dem den Geschlechterbildern.
Genau, es ist weniger casual sexualisierte Gewalt drin und das macht es in diesem Fall besser, weil es in dem Film nicht darum gehen sollte, sondern eben...
Es ist ein Film über die, wie Frauen und oder Mädchen in diesem Fall ihre Sexualität für sich entdecken und zwar für sich selbst und nicht als Erweiterung der Sexualität des Mannes.
Genau, Orgasmen von Frauen, Orgasm-Gap, selbstbestimmte Sexualität und so, dass das eben auch etwas ist, was durch Widerstände sozusagen ergriffen werden muss. Ja, das ist, finde ich, durchaus ein passendes Beispiel. Du bist ja in Büchern tiefer drin, würde ich sagen.
Ja, ich glaube ja.
Genau. Hast du in letzter Zeit gute Bücher über Female Rage gelesen, wo wir jetzt bei Filmen mit den Tropes eine Weile unterwegs waren?
Oh ja. es ist tatsächlich gerade wieder, es ist sehr aktuell. Und zwar auch gerade in der Fantastik. Man muss dazu sagen, ich glaube, Fantastik in der Female Rage, es muss einen Bezug zum eigenen Erleben haben, um eine Wirkung zu haben. Und die Fantastik ist halt entweder etwas ändern zu können oder es ist sehr überhöht. Wie eben Birds of Prey auch. Denn wenn man in ein Fantasy-Setting geht, ist ein bisschen das so, wenn es zu einem mittelalterlichen Problem gemacht wird, kann eben die Wirkung etwas rausgehen vom Female Rage.
Ja, die Bezüge werden weniger und es regt auch weniger zur Reflexion, zum Nachdenken an. Ich würde jetzt halt Game of Thrones auch im Vergleich zu House of the Dragon als was nehmen, wo es halt sehr als, das ist Setdressing, das ist halt, was hier passiert und so.
Genau, die sexualisierte Gewalt ist halt einfach da und damit müssen Leute umgehen.
Genau, wird nicht konfrontiert.
Genau.
Ja, also gerade die Serie möchte ich, also nicht notwendigerweise die Bücher und auch Damsel jetzt als Fantastikfilm, wo es halt um so ein halt eine Prinzessin geht, die als Actionheldin sich aus dem Turm rauskämpft. Wenn das funktioniert schon irgendwie, aber es ist halt so ein, so war es halt damals, Ding, was genau, da auch mitschwingt. Das greift dann nicht so, glaube ich.
Richtig, deswegen die Auslöser für die Wut müssen erkennbar bleiben und dadurch wird halt oft sehr überhöht. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu überzeichnen und dadurch Symbole zu finden. Und ich möchte da besonders zwei AutorInnen nennen, einmal Xiran J. Zhao. Das ist eine Person chinesischer Abstammung, selbst non-binär. Die Bücher sind aber klar Female Rage. Und deswegen in dieser Folge und nicht in der letzten. Denn sie schreibt mit Iron Widow und Heavenly Tyrant. Ich glaube, das dritte Buch der Reihe, es sollen drei werden, ist... Wir wissen, dass es kommen wird. Ich weiß noch nicht, ob es mit Namen angemeldet ist schon. Und es ist eine Mecha-Style-Fantasy in einem historisch-chinesischen Setting, spielt aber in einer anderen Welt. Gerade der erste Teil ist sehr viel Female Rage, die Auflehnung gegen die Strukturen, die Auflehnung gegen das, wie sie ihr Leben zu leben hat. Und die Unterdrückung der Frauen ist überspitzt, eben auf eine Weise, wie es in den meisten Regionen der aktuellen Welt nicht vorliegt. Und zwar auf eine Weise, wie es im historischen China zum Teil vorgelegen hat. Mit eben, dass die Personen sich die, dass Frauen die Füße massakriert werden, damit sie nicht mehr ordentlich gehen können, weil das ein Zeichen davon ist, dass die Frauen nicht arbeiten müssen und als Wohlstandszeichen gesehen wird und dergleichen. Das alles kommt vor und ist natürlich gegen den Willen der Mädchen gemacht wird, die das ertragen müssen. Und weil diese Überspitzung vorliegt, kann die Reaktion, der Versuch zu ändern, kann nur sein, Gewalt auszuüben und die Personen, die dem entgegenstehen, die der Entwicklung der Heldin gegenüberstehen, müssen getötet werden. Es gibt keine andere Wahl. Es gibt wenn man versucht, leichte Arbeit, leichte Veränderung davon hat, das geht nicht. Die Folge kann nur sein, man muss zum äußersten Mittel greifen und zur äußersten Gewalt greifen. Und es ist, wie gesagt, gerade im ersten Teil fühlt sich das zum Teil sehr befriedigend an, dass diese Auflehnung, diese Exzesse der Gewalt zu lesen.
Mhm.
Und ich sag mal, ähnliches Gefühl des Lesens haben für mich die Bücher von Tasha Shuri. Sie ist aus indischer Abstammung und schreibt Fantasy-Reihen über queere Frauen. Diese müssen sich teilweise daraus, weil sie queer sind oder weil sie aus anderen Gründen anders sind und nicht in das typische Bild der Frau passen, müssen sie sich auflehnen, um zu überleben oder ein lebenswertes Leben zu erreichen. Und auch hier findet das viel über Gewalt statt. Aber diese Frauen haben oft einfach nicht mal das Ziel, von Anfang an jetzt das Patriarchat zu schürzen, sondern sie wollen einfach nur überleben. Sie wollen einfach nur ein lebenswertes Leben erreichen.
Ja, ich finde das jetzt, also es gibt auf jeden Fall viel mehr Rage-Themen in den Tasha Shuri-Büchern, aber ich würde sie jetzt nicht als, sozusagen, ich würde das nicht als den Kern des Ganzen ausmachen, aber er ist legitim da und
genau,
beschäftigt sich damit.
Es beschäftigt sich damit und die Befriedigung über Female Rage zu lesen, rufen sie auch hervor. Aber andererseits ist es auch einfach fantastische Bücher über interessante Fantasy-Welten mit interessanter Magie und einfach toll geschriebenen Personen prinzipiell und interessanten Frauen insbesondere.
Genau, nee, das würde ich mich anschließen. Ich finde es auch ganz spannend, eben diese Desi, diese Mughal-Perspektive darauf zu sehen. Das ist halt eben so speziell eine indische Kultur als Fantasy-Setting Vorbild dient, wie es halt sonst eben zum Beispiel das Mittelalter in Europa tut. Und da kann man auch viel draus ziehen.
Ich glaube, in the Burning Kingdoms, die zweite Reihe, glaube ich, von ihr, werden auch mehrere indische Kulturen nebeneinander gestellt und haben ihre Momente.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also sie selber beschäftigt sich halt viel mit dem Mughal-Imperium, was im Grunde die Mongolen sind, die Indien erobert haben und wie es das verändert hat. Das ist eben sozusagen in einer mehrtausendjährigen Geschichte ein spezieller Zeitausschnitt, der eben auch für mehrere Buchreihen trägt als Hintergrund, dass wie halt das Mittelalter ja auch 1000 Jahre sind.
Ja, richtig.
Genau, ich würde, um ein bisschen ein deutschsprachiges Beispiel reinzubringen, Die Götter müssen sterben von Nora Bensko erwähnen, wo Amazonen sich gegen die Götterwelt des antiken Griechenland wehren. Das ist auch durchaus wutgeprägt. Aber ich glaube, wir machen jetzt die eventuell diesmal schon sehr lang gewordene Liste Medienempfehlungen weiter, aber zunächst, wenn ihr uns Empfehlungen geben wollt oder Kommentare oder sonst etwas, nerdsyhobby@gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr findet uns auf sozialen Medien. Da wäre ich auf Blue Sky, aber ich poste auch zum Podcast. Dann sind wir auf Discord, wir sind auf FetLife und wir sind auf Mastodon. All das in den Shownotes. Ihr könnt auch direkt auf der Seite kommentieren oder im Podcatcher eurer Wahl 5 Sterne geben. Abo, Hochdaumen, Rezension, all das hilft uns sichtbar zu machen. Wir alle kriegen mit, soziale Medien, Algorithmen sind kaputt. Und ja, man muss die Leute im Grunde von Hand einladen und Mund-zu-Mund-Propaganda ist die hilfreichste Methode dafür berichtet. Also gerne, wenn euch etwas gefallen hat, postet über diesen Podcast. Jede Erwähnung ist tatsächlich hilfreich für uns. Ja, wir geben auch immer gerne Shoutouts. Ich glaube, es hat denen nicht gemangelt an diesem Tag, in dieser Folge. Ich hatte 3P bereits erwähnt, Partners in Pen and Paper, ist ein Twitch- und YouTube-Kanal, machen Let's Plays, machen Talks, sind gute Leute. Ich war da bei einem Talk, wo ich über Frust als Content Creator im Rollenspielbereich gesprochen habe. Das ist dann 3 Stunden gegangen als Livestream und entsprechend merkt ihr, dass es da Redebedarf gab. Die kaputten Algorithmen werden auch erwähnt, aber ebenso, dass das Internet auf sowas wie chronische Krankheiten und persönliche Lebensereignisse keine Rücksicht nimmt und Zuschauer einfach weg sind, wenn man eine Pause macht. Auch deswegen nochmal der Aufruf, helft uns, das Konzept von Crypt Time ein bisschen auch in diesem Monat für Disability Awareness dem entgegenzuwirken, indem ihr den Podcast dennoch weiterhört und weiterempfehlt, auch wenn wir keine regelmäßige Veröffentlichungsschedule mehr haben. Und ja, das ist insgesamt ein guter Kanal. Ansonsten, ich spreche über Filme bei Radio Blau, das ist das freie Radio hier in Leipzig. Die Sendung heißt Filmriss, ist auch als Podcast verfügbar. Da gab es da andere Besprechungen von Mädchen, aber ich habe auch zum Beispiel Blink Twice dort besprochen, als es rausgekommen ist und einige der anderen Filme. Und ja, kann man sich, glaube ich, auch mal anhören, wenn ihr Filmbesprechungen von mir weiterhören wollt. Und dann einfach ein Shoutout an queeren Content. Diesmal für Magic the Gathering. Not Your Girlfriend ist ein neuer Kanal auf Twitch, der gerade startet. Und da lohnt es sich zu abonnieren, wenn ihr Lust habt auf Queerness und Magic the Gathering, wie es in dem englischsprachigen Kanal ja schon oft verknüpft ist, aber hier in Deutschland auch Online-Repräsentation verdient.
Und in dem Sinne, fuck the patriarchy. Und willkommen in deinem neuen Leben.